Und heil und frei werden wir in dem Moment, wenn wir alles, was das Unsere ist, genommen haben. Im Innen wie im Außen. Und wenn wir alles, was nicht das Unsere ist, losgelassen haben. Im Innen wie im Außen. Dann sind wir frei und heil. Und dann ist alles möglich. Alles. Viele Leute erschaudern und kriegen lieber Krebs, als den Gedanken zuzulassen, dass alles möglich ist. Boah, für viele Leute unerträglich, dieser Gedanke. Der Traum geht aber noch weiter. Und wenn alles möglich ist, dann können wir real alles tun. Alles, alles. Aber wir können auch alles in mildiglicher Heiterkeit und fröhlicher Gelassenheit lassen. Punkt. Und um mehr geht es mir nicht. Ich möchte nur, dass jeder meiner Patienten, vorausgesetzt er testet, dass ich mich darum kümmern soll, in sich diese Wahrheit entdeckt. Und ich finde es herrlich. Ich finde es herrlich. Ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet und ich kann heute sagen, völlig freiwillig. Ich war lange Jahre nicht freiwillig verheiratet. Bin lange Jahre in meiner Ehe geblieben, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn ich da rausgehe, passiert ganz was Furchtbares. Und was man allzu viele Gedanken hat. Heute lebe ich mit meiner Frau zusammen. Aus völliger Freiheit, weil ich das jetzt will. Und ich weiß, es wäre auch alles andere möglich. Weil ich weiß, ich bin tief in meiner Seele ein völlig polyamorischer Mensch. Und ich habe auch alle Ressourcen, die ich brauche, um Polyamorie zu leben. Aber im Augenblick, aus völliger Freiheit, entscheide ich mich, in einer mehr oder minder monogamen Beziehung zu leben. Aber aus Freiheit. Und es ist wunderbar. Die meisten Leute leben in ihren monogamen Beziehungen entweder aus Mangel an Gelegenheiten, so unter dem Motto, wenn ich den nicht mehr habe, habe ich gar nichts mehr. Ist furchtbar, aber ist so. Ist so. Und die meisten Leute, die länger wie 15 Jahre zusammen sind, leben in ihren monogamen Beziehungen nur aus einem einzigen Grund. Aus Angst. Aus nackter Angst vor dem, was ist, wenn sie da rausgehen. Ich kenne unendlich viele Leute, die zusammenleben nach 20 Jahren und sich schon 5 Jahre nicht mehr angefasst haben. Da gibt es dann dieses Küsschen mit diesem spitzen Mund so. Nachtmutti. Vati, den Schlüpfer ein bisschen höher ziehen, bitte. Und das war's. Man nimmt an, dass 80% aller Paare, die länger wie 20 Jahre zusammenleben, zölibatär leben. Bis dann der Erste seinen Krebs kriegt. Und der Krebs dann zu irgendeiner Form von Veränderung führen kann. Wenn man vor der Veränderung zu viel Angst hat, stirbt man. Viele Menschen sterben lieber, als zu leben. Sterben ist auch eine Schöpfung. Viele Menschen entscheiden sich, ich sterbe lieber an meinem Prostatakrebs, als zu gehen und dann vielleicht, was ja auch wieder eine Schöpfung ist, allein zu sein. Wie stark dieses Schöpfen wirkt, ist, mir wird ganz oft erzählt, oh, Herr Krüger, Sie sind so schwer zu erreichen. Man erreicht Sie immer nicht, man erreicht Sie immer. Habe ich schon schlechte Gewissen gekriegt. Dachte ich, scheiße, ich bin schlecht zu erreichen. Nicht schön. Und dann kommt letztens eine Patientin und wir reden so über Schöpfung und tralala. Und er sagt, ja, ich muss da mal über nachdenken, ich habe da so eine Schöpfung, dass ich schlecht zu erreichen bin. Und die übertrage ich scheinbar auf meine Patienten. Dann sagt die Patientin, na, da kann ich Ihnen aber helfen. Ich erreiche Sie immer. Und sofort. Sag ich, was? Sagt sie, ja, sie hat es noch nie erlebt in meiner Telefonsprechstunde und da rufen zwischen 8 und 10 ungefähr 40 Leute an. Sie hat es noch nie erlebt, dass sie angerufen hat und besetzt war. Noch nie. 5 Jahre meine Patientin. Sag ich, ist ja interessant, sage ich. Ja, ist völlig klar. Ich rufe sie an, sie sind mein Heiler. Und dann habe ich sie natürlich am Telefon. Sag ich, ja, das ist Schöpfung. Sagt sie, letztens habe ich sie sogar während der Praxiszeiten angerufen. Und da gehe ich nie ans Telefon. Und da sind sie trotzdem ans Telefon gegangen. Und ich konnte mich erinnern. Ich hatte mit einem Impuls, ich muss jetzt den Hörer ergreifen. Was ich sonst nie mache. Aber diese Frau hat sich erschaffen, dass der Krüger jetzt ans Telefon geht. Das ist Schöpfertum. Das ist Schöpfertum. Mensch. Und die glaubt daran. Die wird nie warten bei mir in der Telefonsprechstunde. Und die anderen, Krüger sieht mich nicht, Krüger liebt mich nicht, Krüger will nur das Honorar von mir. Ich bin sowieso nie auf dieser Welt gesehen worden. Mein Papa, an den mich der Krüger erinnert, der hat mich auch nie gesehen. Keiner spricht mit mir, nie erreiche ich jemand. Wunderbar. Irre Schöpfung. Und da wir alle große Schöpfer sind, erreicht sie mich dann natürlich auch nicht. Es kommt nicht mal ihre SMS bei mir an. Die SMS werden entschöpft. Bevor sie ihr Handy verlassen, werden diese SMS entschöpft. Wobei ich so nur mit jemand reden würde, der getestet hat. Atta. Mit jemand anders würde ich so nie reden. Das könnte den anderen in den Selbstmord treiben. Es gibt viele Leute, wenn die sich nur vorstellen, ich habe mir mein Leben geschöpft, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich zu erschießen. Weil das würden sie gar nicht aushalten. Darum reden wir nur so mit Menschen, die uns den demokratischen Auftrag erteilt haben, so mit ihnen zu reden. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und für viele Menschen ist es auch gar nicht richtig, dass wir so mit ihnen reden. Viele Menschen sollen vielleicht die ersten 10 Jahre der Therapie wirklich wie arme Opfer behandelt werden. Das ist für sie wichtig. Das ist echt für sie wichtig. Und irgendwann sagt er mal das Energiesystem so, und jetzt will ich mir die ganze Geschichte mal als Täter anschauen. Und dann machen wir das. Und nur dann. Das ist auch Demokratie. Wir machen nichts, was das Energiesystem des Patienten nicht will. Aber ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Das war die Geschichte mit Ramana Maharshi und Bert. Die Kniegeschichte wollte ich erzählen. Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Welchen Traum? Der Traum war zu Ende. Das hat, schätze ich, weil mal für die nächsten 50 Jahre reicht der Traum noch. Ich werde 108. Also, ich schätze, der Traum reicht noch. Die letzten 4 Jahre meines Lebens wird dann vielleicht ein anderes therapeutisches Konzept kommen. Aber es kann sein, dass ich morgen was anderes träume. Und dann werde ich als Mensch, der seine Träume ehrt, vielleicht was anderes machen. Es kann sein, dass ich in einer Woche was völlig anderes erzähle. Aber es ist völlig egal, weil ihr macht ja nicht, was ich euch erzähle, sondern ihr macht das, was das Energiesystem des Patienten von euch verlangt, was ihr macht. Und darum ist völlig egal, was ich erzähle. Wenn ihr demokratische Therapeuten seid, wenn ihr wirklich prozessorientiert denkt und handelt, ist das, was ich erzähle, völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist, was der Patient will und wonach der Patient ruft. Wir arbeiten in einer prozessorientierten Homöopathie sowie auch in einer Leibtherapie ganz viel mit der Annahme, der Patient ruft. Und wir hören den Ruf und wir folgen dem Ruf. Ich finde das schön, gerufen zu werden. Das ist wahrscheinlich wieder krebstypisch. Möchte nicht nur gefragt werden, sondern möchte gerufen werden. Gut. Pippi Break. Wir treffen uns. Wie lange macht ihr mal Pause? Ja. Fragen. Fällt euch was ein zu dem, was ich euch in den ersten 1,5 Stunden erzählt habe? Bitte schön, Anne.
Du sagtest, dass prozessorientierte Homöopathie bedeutet, dass es prozessorientiert ist, weil der Therapeut sich verändert.
Also, wenn man mich fragt, was ist prozessorientierte Homöopathie, dann würde ich immer als erstes antworten, prozessorientierte Homöopathie ist eine Homöopathie, die sich am Prozess, am Werden, an der Bewegung des Klienten orientiert, aber von einem Therapeuten nur ausgeübt werden kann, der eben auch in einer solchen Bewegung, auch in einer solchen permanenten Verwandlung, Entwicklung, tralala ist. Also wir prozessorientierten Homöopathen, wir sind so ein bisschen was wie die Trotzkisten der Homöopathie. Trotzki hat ja auch gesagt, die Revolution muss immer weitergehen. Wenn die Revolution stagniert, wenn die Revolution anhält, entsteht eigentlich Sozialfaschismus. Wie beim Stalinismus oder. Also es muss immer weitergehen. Die Revolution darf nicht anhalten. Permanente Revolution. Und so ist es mit dem Prozess. Es ist das Typische. Und das, man könnte sagen, ganz eigene an unserer Therapie, dass wir wirklich diese innere Bewegung, diese innere Bereitschaft zur Bewegung, eigentlich, wir nennen es die Therapie des Therapeuten, höher stellen wie das Handwerk. Also meine Erfahrung ist, bei meinen Schülern, dass nicht die die vollsten Praxen später kriegen, die waren, die die Besten in der Schule waren. Es kriegen die besten Praxen und die vollsten Praxen, die am meisten für ihren eigenen Prozess getragen haben, die am meisten eigene Therapie gemacht haben, die sich am meisten durch und vorgekämpft haben durch die Höhlen ihrer Seele, die am mutigsten herabgestiegen sind zu ihren inneren Monstern, die am meisten Mut hatten zu erkennen, sie sind Schöpfer ihrer Realität. Die haben später die vollen Praxen. Nicht unbedingt die immer da waren, die immer alles gelernt haben, die immer alles wussten, aber überhaupt nicht an sich glauben, überhaupt nicht von sich wissen, die nur Angst hatten, an ihre Kraft, an ihre Lust, an ihre Freiheit zu kommen. Solche Leute können total viel wissen, können handwerklich völlig perfekt sein. Aber sie sitzen in ihrer Praxis, und jetzt kommt so ein böser Spruch von mir, vormittags kommt keiner und nachmittags wird es ein bisschen ruhiger. Aber wenn ich sie mir alle angucke, die erfolgreichen Heilpraktiker unseres Hauses hier, dann waren das immer die am mutigsten und am leidenschaftlichsten in ihren Prozess hineingegangen sind, ihre Therapie des Therapeuten gemacht haben, bis heute.
Wenn man dann ein besseres Verständnis für den Patienten hat.
Unter anderem, und es ist auch so ein Lehrsatz hier in unserem Haus, ein Therapeut kann nur so weit führen, wie er selbst gegangen ist. Und man weiß heute, dass Patienten ihre Therapeuten nicht danach wählen, was die gelernt haben oder was die alles an Therapieverfahren können. Weiß man, hat man sozialmedizinische Untersuchungen gemacht. Sondern der Patient, jedenfalls der Privatzahler, der Krankenkassenpatient, der wählt noch nach ein paar anderen Gesichtspunkten. Aber der Privatzahler wählt seinen Therapeuten nach dessen Ausstrahlung, nach dessen ausgestrahlten Heil, könnte man sagen. Also der selbstzahlende Patient sucht sich scheinbar einen Therapeuten, der das verkörpert, was er werden möchte. Sage mir, zu welchem Therapeuten du gehst, und ich sage dir, wie du wirst. Erstmal. Es kann ja sein, dass du jetzt erstmal einen Therapeuten brauchst, der dir das und das liefert. Du erbaust dich an dem. Und irgendwann mal hast du dich an dem erbaut, und dann musst du dich jetzt an was anderem erbauen. Und dann suchst du dir einen Therapeuten, der dafür Matrix ist. Ich sage immer, der Therapeut ist die Matrix, der Bauplan für das, was der Patient werden will. Und dementsprechend sucht sich der Patient, es geht meistens völlig unbewusst, seinen Therapeut. Sprich, beim Test ruft das System nach dem Therapeuten. Ich brauche jetzt mal die Frau Thiele. Weil ich will reich, schlau und wissend werden. Frau Thiele ist reich und die weiß ganz viel und die ist total schlau. Oh, eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne. Frau Thiele, wunderbar. Dann gehe ich jetzt zu Frau Thiele. Und von Frau Thiele werde ich meinetwegen etiologieorientiert, prozessorientiert behandelt. Und dann bin ich nach 3 Jahren schlau und emanzipiert und reich bin ich auch neu geworden. Mit einmal testet mein Energiesystem, jetzt soll ich zu Frau Müller gehen. Frau Müller ist schön und groß und voller Begeisterung. Dann gehe ich zu Frau Müller, wachs 20 Zentimeter.
entfalte meine innere Schönheit. Man kann bei Frau Müller auch die innere Schönheit und die innere Größe entfalten. Und komme durch die Arbeit mit Frau Müller an meine Begeisterung. Und nach 4 Jahren Frau Müller teste ich dann jetzt mit einmal. Jetzt soll ich mal zu Herrn Bachmann in die Therapie gehen. Herr Bachmann ist auch Heilpraktiker. Was soll ich vielleicht bei Herrn Bachmann lernen? Wie ich mal richtig hier meinen Computer bedienen soll. Darum nehme ich mir jetzt mal 3 Jahre Herrn Bachmann. Und der repertorisiert mit mir meine Symptome. Also der Prozess für den Therapeuten ist so wichtig, damit er selbst der wird, als der er gemeint ist. Selbst seine Angst verliert vor seinem Licht. Und dann kann er Patienten helfen, das Licht, was der Patient in sich trägt, auch angstfrei zu nehmen. Der große Nelson Mandela hat mal ein Gedicht vorgelesen, was ich jetzt gehört habe, was gar nicht von ihm ist, da habe ich auch jahrelang fehlzitiert. Und in diesem Gedicht sagt der Nelson Mandela so ziemlich was ganz Zentrales, was auch in der Avatheta-Arbeit ganz, ganz wichtig ist. Unsere größte Angst in unserem Leben ist nicht die zu verhungern, ist nicht die versklavt zu werden, ist nicht die vergewaltigt zu werden. Unsere größte Angst ist die vor unserer Kraft, vor unserem Licht. Das ist unsere größte Angst. Und du kannst nur als Therapeuten jemand in seine Freiheit führen, in seinen Mut, sich seinem Licht zu stellen, in seine Freude an seiner Lust, kannst du nur als Therapeut machen, wenn du das selbst bei dir geschafft hast. Ich kann heute Leuten helfen, denen konnte ich vor 20 Jahren einfach nicht helfen. Weil ich habe die überhaupt nicht verstanden. Ich wusste das überhaupt nicht, was es geht. Ich konnte schon immer wahnsinnig gut Leuten mit Migräne helfen. Da war ich absoluter Spezialist. Ich kann seit 15 Jahren wahnsinnig gut begabten Menschen helfen mit wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplexen. Ich hatte früher solche Minderwertigkeitskomplexe, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ich heute so für ein Angeber bin. Ja? Ich hatte so viele Minderwertigkeitskomplexe. Wenn ich jemanden getroffen habe, der gesagt hat, er hat Abitur, habe ich gleich so gemacht. Und ich wollte immer nur schlaue Freundinnen. Weil dadurch, dass ich es geschafft habe, dass mich schlaue Frauen lieben, ist mein kleines, verängstigtes Ich ein bisschen größer geworden. So nette Frauen, es gibt ganz viele nette Frauen, die nicht ganz so schlau waren, die habe ich immer verachtet. Weil ich habe mich selbst verachtet. Ich bin auch nett und nicht so schlau. Und da ich mich selbst verachtet habe, nett und nicht so schlau, habe ich auch die netten, nicht so schlauen Frauen verachtet. Und ich wollte irgendwie immer schlaue Frauen, schlaue große Frauen. Wollte ich immer, schlaue große Frauen. Ja, aber die waren immer nicht so nett. Und darum hatte ich die ersten 20 Jahre meines Beziehungslebens meistens Frauen, die nicht so nett waren, aber dafür schlau. Und ich habe erst so ganz nette Frauen kennengelernt, als ich mich auch so genommen habe, wie ich bin. Wobei, nicht schlau heißt nicht, dass man nicht gebildet ist. Die nicht ganz so schlau sind, sind meistens viel gebildeter. Weil gebildet sein kommt von Bilder haben. Kommt von Bilder haben. Und Bilder hatte ich schon immer viel. Aber ich dachte, darauf kann ich mir nicht einbilden, weil ich habe ja kein Abitur. Der Teig verkifft. Bin wegen Cannabismissbrauch von der Schule geflogen. Und dann wollte ich irgendwie nur noch Cannabisbauer in Kathmandu werden und darüber hat dann das Abitur sich irgendwie verabschiedet. Ja. Also das, warum das so wichtig ist, dass du im Prozess bist. Apropos, ich sage euch jetzt mal die erste bewährte Indikation, die ihr lernt. Für alle Menschen, die ganz viel Licht in sich haben und für alle Menschen, die eigentlich Riesen sind, Giganten, Titanen, und sich fühlen wie ein Zwerg und ganz viel Angst haben vor ihrem eigenen Licht. Und alles tun. Krebs kriegen, AIDS kriegen, mit dem Auto vor der Wand fahren. Alles tun, nur damit ihr Licht nicht leuchtet. Diese Menschen brauchen Titanium Metallicum. Titanium Metallicum. Das hilft uns, Ja zu sagen zu unserem Licht und Ja zu sagen zu unserem Riesen. Wie bin ich darauf gekommen? Es ist das einzige zweiwertige Mittel im Synthesis in der Rubrik Angst vor hellem Licht. Und das Angst, was ich vor dem äußeren hellen Licht habe, ist ja nichts anderes wie die Exkorporation vor meiner Angst vor meinem eigenen Licht. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ich Leuten Titanium gebe. Boah, und die sagen, ich fühle mich gleich einen Meter größer. Und ich traue mich, mich hinzustellen und zu sagen, was ich kann. Und ich traue mich, mich hinzustellen und zu sagen, ich bin schön. Ich habe keine Angst mehr, dass ich deswegen sofort die vierteilt werde. Also das wäre so ein Fall. Also ich bin ein wunderbarer Therapeut für Menschen mit ganz wenig Selbstbewusstsein und hoher Bildung. Denen kann ich helfen, an ihren Riesen zu glauben. Weil heute weiß ich, ich bin ein Riese. Vor 15 Jahren noch dachte ich, ich bin Zwerg. Also wir können nur richtig toll helfen bei Sachen, die wir kennen und bei Sachen, die wir schon ein bisschen in Ordnung gebracht haben. Ein bisschen. Wir müssen noch nicht ganz in Ordnung gebracht haben. Außer Migräne kann ich wunderbar Leuten helfen, die Kinder verloren haben. Bin richtig guter Therapeut für verwaiste Eltern. Weil ich bin Halbwaiseneltern. Ich habe eine Tochter verloren. Und wenn ich das nicht getan hätte, diese Tochter verloren, würde ich heute verwaiste Eltern gar nicht richtig verstehen können. Ich würde sagen, was haben wir? Wir können doch neu kriegen. Aber was das bedeutet, kann ich nur verstehen, weil ich das erlebt habe. Und den Eltern kann ich helfen, weil ich das noch nicht, das werde ich nie völlig überwinden. Ich kann mich heute noch in diese Situation des Todes hineinbegeben und dann bin ich irgendwie 2 Tage lang nur am Schreien. Ich entscheide mich nicht zu schreien, aber ich könnte immer noch schreien. Aber ich habe das irgendwie mitgekriegt, wie ich das machen kann, dass ich nicht immer nur schreien muss. Und das kann ich anderen Leuten zeigen. Und da kann ich ihnen helfen, dass sie nicht immer nur schreien müssen. Darum bin ich da Spezialist. Und so Sachen habe ich ein paar und darum habe ich eine volle Praxis. Also das ist das Wichtigste an diesem eigenen Prozess. Und es ist wirklich, teilweise ist es ganz tragisch. Ich habe ganz viele Schüler, die leere Praxen haben, bei super Ausbildung. Warum? Weil sie überhaupt nicht an sich glauben. Einer der erfolgreichsten Schüler, die wir jemals an diesem Hause hatten, jetzt könnt ihr ja laufen. Du kennst den wahrscheinlich noch. Das war ein großer Mann. Noch fetter wie ich. Und der strahlt immer. Der strahlt. Kennst du den noch? Aber keinen Namen nennen. Keinen Namen nennen. Alles hier verfremdet und völlig diskret. Der strahlte einfach. Der strahlte schon, als er hier Schüler war. Und alle, die nicht gestrahlt haben, waren natürlich auf ihn neidisch. Gut, damit muss man leben. Und dann lernte der bei mir aufstellen. Das heißt, er war bei meinen Aufstellungen dabei. Und da strahlte der immer. Und wurde natürlich ständig immer in Rollen gestellt, wo er strahlte, der war die Sonne, der war die volle Praxis, der war der Lottogewinn. Und wenn ihn einer fragte, wie geht's dir, dann sagt er, ich strahle aus dem Arsch. Das war so sein Satz, ich strahle aus dem Arsch. Könnte man denken, was ist denn das für ein Satz, aber egal. Als der dann seine Praxis aufgemacht hat, und der war nicht besser wie meine anderen. Ich würde mal sagen, ich habe so ja Schüler, die waren lernmäßig und handwerksmäßig. Wahrscheinlich besser noch wie der. Aber die haben sich nicht getraut zu strahlen. Und als der in meinen Aufstellungsseminaren nachher war, also da ist der bestimmt mindestens von 2, 3 Leuten auf meinen Seminaren immer angesprochen worden. Sag mal, hast du auch eine Praxis? Ist egal, was du machst. Aber ich möchte auch so strahlen. Der hat seine volle Praxis gekriegt. Nein, nicht nur über meine Seminare, aber auch über meine Seminare. Nicht, dass der mir Patienten abgeworben hat, überhaupt nicht. Der war total loyal, alles super klasse, ja. Aber er hat einfach gestrahlt. Und die Leute haben gesagt, boah, ey, so möchte ich auch strahlen. So möchte ich auch strahlen. Und ich sehe das immer wieder, gerade in der Avatheta-Arbeit, dass auch die leere Praxis eine intelligente Schöpfung ist. Die leere Praxis ist eine total intelligente Schöpfung. Kein Samuel Hahnemann-Schüler hat eigentlich eine leere Praxis. Alle Samuel Hahnemann-Schüler haben eigentlich volle Praxen. Alle. Die sind so gut ausgebildet und haben hier so tolle Geschichten gelernt, wenn die 3 Jahre bei uns waren an der Tagesschule, dass sie eigentlich alle volle Praxen haben. Die, die keine vollen Praxen haben, tun was dafür, dass sie keine volle Praxis haben. Die, die volle Praxis haben, tun auch was. Aber die, die keine volle Praxis haben, müssen mehr dafür tun. Die müssen nämlich die Tür zuhalten. Mit aller Kraft, dass die vielen Patienten, die im Wartezimmer stehen, nicht in die Praxis kommen. Und dann ist die Frage, ja, warum? Warum? Und ich hatte hier mal ein Medium. Und dieses Medium war hier ein paar Tage in unserer Schule, hat einen Kurs gemacht. Und dieses Medium hat gesagt, sie hat noch nie einen Ort erlebt, wo sich so viel frühere Hexen und Zauberer versammeln. Die konnte so frühere Leben sehen. Dann dachte ich noch, nein, was erzählt die denn da? Ist ja ulkig, ist ja sehr ulkig. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren über Schamanismus und das Wissen um Seelenverluste etc. mit diesen Vorleben angefangen, auch therapeutisch zu beschäftigen. Und dann habe ich rausgefunden, dass viele Menschen, die in diesem Leben als Heiler bei hoher Qualität und hohem Niveau erfolglos in ihren Praxen sitzen, dass die oft in Vorleben auch schon Heiler waren und sehr erfolgreiche Heiler. Aber als sehr erfolgreiche Heiler, als sehr berühmte Hexe etc. furchtbares Leid erlebt haben. In Deutschland sind, glaube ich, alleine 6 Millionen Frauen verbrannt. Ein paar von denen kommen hier an die Samuel-Hahnemann-Schule, werden hier wieder wunderbar ausgebildet, werden wieder wunderbare Hexen, sitzen in ihren Praxen und tun alles, dass keiner kommt. Weil wenn einer kommen würde, dann würden sie ja wieder berühmt werden. Und was passiert denn? Dann stehen die wieder vor der Tür und holen sie wieder ab und verbrennen sie wieder. Also weg lieber nicht berühmt. Weil berühmt werden heißt, ich werde wieder verbrannt. Hört sich völlig irre an, aber es scheint zu funktionieren. Weil wenn ich diese Seelen zurückgeholt habe, die immer noch auf irgendwelchen Scheiterhaufen vor sich hergeglimmt haben, dann kamen mit einmal die Patienten. Warum? Weil die Angst weg war. Wenn die Patienten kommen, werde ich wieder verbrannt. Ich habe das selbst ganz dramatisch erlebt, darum kann ich auch Leuten helfen, die mit solchen Problemen zu mir kommen, sonst könnte ich das gar nicht. Dass ich eine Aggressionshemmung hatte, habe ich euch ja schon erzählt. Aber auch als die Migräne weg war, es fiel mir immer noch schwer zu sagen, Schicht im Schacht. Ich will das so und so. Ich bin hier der Chef. Möchte, dass es jetzt so und so gemacht wird. Konnte ich nicht. Ich habe 20 Jahre diese Schule geleitet, so sei doch so freundlich und vielleicht verstehst du ein bisschen, um was es mir geht und dann können wir ja noch mal Supervision machen und irgendwie wirst du hoffentlich mal verstehen, dass ich doch dein lieber Schulleiter bin. So kannst du keinen Betrieb führen, der 1 Million umsetzt und irgendwie, wie viele Schüler haben wir im Augenblick? Über 200 Schüler hat und 50 Angestellte. Es war ganz schwer und die Schule hat darunter gelitten. Ich habe mir von Leuten auf der Nase rumtanzen lassen, die nachher gesagt haben, ich habe 3 Jahre gegen dich Krieg geführt, weil ich immer so eifersüchtig auf dich war. Nur weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, so, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder du hörst jetzt auf, gegen mich Krieg zu führen, und wir machen meinetwegen beide Paartherapie oder. Oder ich schmeiß dich raus. Habe ich nicht gemacht. Daran ist fast diese Schule zugrunde gegangen. Bis ich habe austesten lassen. Das hat einen Grund. Und es hängt mit einem früheren Leben zusammen. Also bei mir war das tatsächlich so, auch bevor ich das wusste, ich habe ja auch vorher schon Therapie gemacht, habe ich immer meinen Therapeuten erzählt, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich in einen Konflikt gehe, sterbe ich in dem Konflikt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in einen Konflikt gehe, werde ich sterben. Ich hatte richtig das Gefühl, ich werde vernichtet in diesem Konflikt. Und dann habe ich Zeitlinienreisen gemacht und alles. Und dann habe ich immer wieder ein Bild gesehen. Ich stehe vor meinen Mitarbeitern und sage zu denen, und wir machen das jetzt so und so. Und dann ziehen die Messer, kommen auf mich zu und erstechen mich. Und dann hat der Reik das getestet, und hat getestet, ja, du hast mal die Erfahrung gemacht, als du mal relativ in deiner Kraft warst und dich getraut hast zu sagen, wir machen das jetzt so und ich bin hier Alpha und ich bin hier der Boss. Da sind deine besten Freunde aufgestanden, haben dich erstochen. Und jetzt denkst du immer noch, wenn du das machst, werden die dich erstechen. Haben wir Seelenrückholung gemacht, dann habe ich noch ein bisschen Wolfsmilch gekriegt. Und dann hatte ich ein Telefonat mit diesem einen Kollegen, wo es über Jahre diesen Konflikt gab. Und dann hat dieser Kollege gesagt, und ich werde gegen dich kämpfen und das wird hier nicht passieren. Und dann habe ich das erste Mal zu ihm gesagt, du wirst nicht gegen mich kämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass du weiter gegen mich kämpfst. Ich bin bereit, mit dir jede Therapie zu machen. Ich bin bereit, mit dir jedes Problem zu klären, habe ich schon vorher 100.000 Mal gesagt. Aber ich werde nicht mehr zulassen, dass du gegen mich kämpfst. Und dann hat der Kollege so ein bisschen gelacht und hat gesagt, na du, du hast doch noch nie hier an dieser Schule Konsequenzen durchgesetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du wirst es erleben. Mehr nicht. Und am nächsten Tag hat mich der Kollege angerufen, war selbst sehr erleichtert, fühlte sich total wohl und hat gesagt, er hat sich entschieden, die Schule zu verlassen. Weil er gemerkt hat, dass er nur gegen mich kämpft in den letzten Jahren. Und es kostet ihn wahnsinnig viel Kraft. Und er will das gar nicht. Das wäre ihm jetzt klar geworden. Seit unserem Gespräch gestern. Warum? Weil ich das erste Mal sagen konnte, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich keine Angst mehr hatte, sofort erstochen zu werden. Wie komme ich darauf? Das sind meine gefürchteten Exkurse. Holger.
Du bist aus dem Prozess des Therapeuten gekommen.
Genau. Und seitdem bin ich ein Orchi-Therapeut. Ich helfe Menschen, Orchi sagen zu können. Das ist griechisch und heißt Nein. Ich bin ein totaler Spezialist für Leute, die nicht Nein sagen können. Weil ich habe das wunderbar gelernt und darum kann ich meinen Leuten helfen, das auch zu machen.
Heißt es, ich kann kein Prostatakrebs heilen?
Wie bitte?
Heißt es, ich kann kein Prostatakrebs heilen?
Nein, das heißt es überhaupt nicht. Das heißt vielleicht, dass du jetzt nur nicht die Prostata-Spezialistin wirst, wie der Mann, der seine 176. Prostata-Tantra-Massage gekriegt hat. Ich habe jetzt überlegt, ob ich sage, erduldet hat oder sich durch sie hindurch gefreut hat. Also es ist schon so, dass es Dinge gibt, wo ein Mann einen Mann braucht. Es gibt auch Dinge, wo eine Frau braucht. Ich finde auch, Männer sollten nicht Hebammen sein. Männer sollten in der Ecke sitzen, sollten repertorisieren bei der Geburt, sollten singen, sollten rasseln, sollten trommeln. Aber Hebammen waren immer Frauen. Seit 500.000 Jahren waren Hebammen Frauen. Warum sollen jetzt mit einmal Männer Hebammen werden? Und wenn ich sehe, was im Kreissaal für Gewalt stattfindet, dann bezweifle ich auch manchmal, ob Kinder rausholen eine männliche Tätigkeit ist. Also als ich gesehen habe, wie sich unser Gynäkologe auf den Bauch meiner Frau, ich darf da gar nicht dran denken, ich dachte, ich muss ihn jetzt erschießen. Ich dachte wirklich, ich muss ihn jetzt erschießen. Hätte ich eine Knarre gehabt, ich hätte den Typ abgeknallt. Und noch heute kann ich ganz schwer Scheren benutzen, weil ich immer noch dieses Geräusch, das muss ich mal attern. Ich habe immer noch dieses Geräusch des geschnittenen Damms hier im Ohr. Und ich weiß, dass 95% aller Dammschnitte überflüssig sind. Von meinen Patientinnen werden kaum noch Frauen geschnitten, weil die massieren sich 3 Monate vor der Geburt schön ihren Damm mit Pfeilchen, nicht mit Pfeilchensalbe, mit roter Kupfersalbe. Und kriegen die entsprechenden Loslassmittel und haben eine Hebamme, die Kaffee kocht. Und schön, wie heißt das Zeug?
Nee, was bleibt vom Kaffee übrig? Den Kaffeesatz schön auf den Damm legt. Die Dämme müssen nicht mehr geschnitten werden. Dann müssen viel weniger geschnitten werden. Früher ist fast jeder Damm geschnitten worden. Wir müssen ja fertig werden, darf nicht mehr länger werden. Ja. Und die dachten immer, Damm ist so ein bisschen Gewebe. Damm ist klitorales Gewebe. Damm ist ein Ausläufer der Klitoris. Da geht klitorales Gewebe durch. Dammschnitte sind Verstümmelungen. Dammschnitte sind Verstümmelungen. Ja, und ich glaube, Frauen würden weniger Dammschnitte machen. Glaube ich. Ich habe ganz viele Hebammen in Homöopathie ausgebildet. Ich habe am Anfang, warum auch immer, Kontakt mit Hebammen gekriegt. Da hatte ich 1-2 Jahre meine Praxis. Dann habe ich über 3-4 Jahre Hebammenkurse gemacht. Ich habe bestimmt 50 Hebammen in Homöopathie ausgebildet, die jetzt inzwischen selbst alle Hebammen in Homöopathie ausbilden. Und die machen einfach ganz bestimmte Dinge nicht. Also jetzt zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es gibt Dinge, die sollten Männer behandeln bei Männern und es gibt Dinge, die sollten Frauen behandeln bei Frauen. Und dann gibt es Dinge, die können Frauen nicht bei Frauen behandeln. Du wirst, glaube ich, mit einer Frau, nehme ich jetzt mal als Beispiel weg, deinen Hass auf Männer schlecht heilen können. Um deinen Hass auf Männer zu heilen, brauchst du ein Exkorporat deines Animuses. Eine Frau kann aber schlecht Exkorporat deines Animuses sein. Also für deinen Männerhass wirst du eher einen Mann brauchen, um den zu heilen. Aber wir müssen uns ja da überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil wir fragen ja dein Energiesystem. Brauchst du jetzt einen Mann oder brauchst du eine Frau? Und dein Energiesystem antwortet. Also du musst keine Prostata haben, wobei du hast ja sowas Ähnliches. Viele Frauen wissen überhaupt nicht, dass sie eine Prostata haben. Ist auch interessant. Frauen haben auch eine Prostata. Frauen haben eine Prostata. Fällt mir gerade ein, ja, Frauen haben eine Prostata. Weil Frauen können ja auch ejakulieren. Das wissen nur viele Frauen nicht. Viele Frauen denken, wenn sie ejakulieren, sie haben unbewussten Urinabgang. Ist aber kein Urin. Weiß man heute. Das heißt, Frauen haben eine Prostata. Jetzt weiß ich, mein Gott, ganz vergessen. Danke für die Frage. Danke für die Frage. Jede Frau hat auch Prostatagewebe. Also kann auch jede Frau Prostata behandeln. Vielleicht nicht ganz so gut wie ein Mann. Weil der Mann hat eben eine richtige Prostata, also eine Prostata wie ein Mann. Also ich würde mir auch keine Prostata-Massage gerne von einer Frau machen lassen.
Ich meinte das jetzt auch ehrlich, nicht so sexuell, sondern...
Ja, ich, das ist ein Leitsymptom von mir.
Muss ich alles erleben, was ich heile? Also ich habe bisher noch nicht jede Krankheit gehabt, das ist darum geht.
Du solltest von allem ein Verständnis haben. Aber du wirst besonders gut Dinge heilen können, die du selbst gehabt hast. Der große Herbert Fritzsche zitiert Immermanns Merlin und Immermann Merlins sagt, nur die Hand, die vor Leiden zuckt, kann Leiden heilen. Und jetzt lösen wir die ganze Sache in Wohlgefallen auf. Es reicht, wenn du das im letzten Leben gehabt hast. Und wenn du einen Zugang zu der Erinnerung kriegst. Und von Rudolf Steiner, einem der großen Schutzgeister unseres Hauses, wissen wir ja, dass wir angeblich die Geschlechter wechseln von Inkarnation zu Inkarnation. Also warst du wahrscheinlich im letzten Leben ein Mann, hattest eine richtige Prostata. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass du nicht mehr richtig pinkeln konntest. Oder dass du ab 50 ständig aus dem Kino raus musstest und alle Frauen abschätzend auf dich niedergeguckt haben. Weil, kann ja nicht mal hier ein bisschen mal 1,5 Stunden den Urin halten. Und du wusstest noch nicht, dass Frauen einfach von Hause aus länger Urin halten können wie Männer. Und wenn Männer alt werden und die Prostata dicker wird, dann können sie noch kürzer den Urin halten. Und wenn du dich an diese Erfahrung zurückerinnerst, wirst du auch Männern über 50, die nicht mehr den Urin halten können, aus deiner eigenen Rückerinnerung wunderbar helfen. Frage beantwortet? Gut. Leitsymptom von Menorrhoe um 5 fertig. Redet gerne über Sex. Entschuldigung. Ist mir gerade so entglitten. Ich bin für viele Menschen das Exkorporat ihres unterdrückten Verlangens, gerne über Sex zu reden. Ich würde eigentlich überhaupt nicht gerne über Sex reden. Ich finde das irgendwie so langweilig alles. Stimmt nicht, aber ich tue jetzt mal so. Aber die Leute exkorporieren ihr Verlangen. Ich muss denn darüber reden, dafür können sie mich denn verachten.
Was natürlich wieder nichts anderes ist, dass sie sich selbst verachten. Wer mich verachtet, verachtet ja nur seinen eigenen Andreas. Wer mit mir nichts zu tun hat, den gehe ich im besten Sinne des Wortes am Arsch vorbei. Aber wer schon Übelkeit entwickelt, wenn ich einen Raum betrete, der hat einfach ein Thema mit mir. Und nicht mit mir, überhaupt eigentlich nicht mit mir, sondern mit dem, wofür ich in ihm stehe. Also Kotzen bei Krüger-Anblick, Midorinum 6-wertig. Das ist ein echt sehr bewährtes Indikation. Muss erbrechen, wenn Krüger den Raum betritt. Kein Scherz. Kein Scherz. Mindestens wird manchen Leuten übel, nur wenn ich in ihre Nähe trete. Wobei die dann wieder Exkorporate des Teils von mir sind, der noch nicht mit dem Teil in mir im Frieden und Annahme ist, der füllig ist, der laut ist, der lustvoll ist, der gerne über Sex redet. Es hat immer zwei Seiten, immer von wo ich sehe. Frage beantwortet? War eine gute Frage. Ich habe auf die Frage mindestens 10 Minuten. Das, sowas brauche ich. Kommt, noch ein paar Fragen. Ja, Mann.
Was ist denn der Dynamik? Denn auch die homöopathischen Medikamente werden ja immer breit gefächert. Aber von einigen Sachen, also Prüfungen und sowas, gibt es ja da eigentlich relativ selten. Außer, sagen wir mal, Dieter Erler und seine Auslegung davon, wie weit ist das damit gestellt. Denn die Homöopathiker unterliegen ja eigentlich auch einen Fortschritt.
Also, die Arbeit von Witold schätze ich total. Ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit seinen Arzneien. Aber Witold ist nicht der Einzige, der Arzneimittelprüfung macht.
Nee, ich meine, aber...
Alleine wir an der Samuel-Hahnemann-Schule haben bestimmt schon 100 große Arzneimittel hier geprüft. Mhm. Es gab eine Zeit von... Was hatten wir für ein Datum vor 23 Jahren? Mit einer Mathe-Leistungskurs? Also von 86 bis 96 habe ich 10 Jahre lang jedes Jahr 2 große Arzneimittelprüfungen mit der halben Schule gemacht. Also Witold prüft, Witold verrührt, Witold bringt ganz viele neue Impulse in die Homöopathie. Aber das machen ganz viele. Nancy Herrick hat jetzt die ganzen Tiere geprüft. Jeremy Scheer hat total viele Arzneien geprüft.
Ja, wie sieht es denn damit aus? Kann man da eigentlich noch den Überblick bewahren? Weil das ist ja doch wirklich exorbitant. Was, man kann ja alles verreiben. Man kann ja sämtliche Substanzen verreiben.
Klar.
Und auch viele Sachen sind noch nicht mal in Erwägung gezogen worden. Zum Beispiel solche Sachen wie Pyrite oder ähnliches, habe ich noch nirgendwo gelesen, dass die verrieben worden sind, geschweige denn, dass man was darüber weiß. Und weil das ist ja so ein weites Feld, da kann man ja...
Also erstmal gehe ich mal davon aus, wenn dein Energiesystem checkt, zu welchem Therapeuten gehe ich jetzt, würde dein Energiesystem mein Energiesystem checken? Und gucken, kennt der Krüger schon das Mittel, was ich brauche? Und wenn du dann von Reich getestet würdest, dann würde dein Energiesystem auf die Frage, bin ich bei Krüger richtig, den Check, kennt der Krüger meine Heilmittel, mit in Betracht ziehen und dann würdest du testen, ich bin der Richtige oder ich bin nicht der Richtige. Und wenn du ein Mittel brauchst, was ich überhaupt nicht kenne, dann würdest du wahrscheinlich testen, ich bin nicht der Richtige. Und dann würdest du wahrscheinlich jemanden testen, der dieses Mittel kennt. Reine Hypothese. Jetzt haben wir zum Glück Leute wie den Holger. Und der Holger beschäftigt sich mit diesen wunderbaren Erfindungen. Ich habe das früher abgelehnt. Ich war da sehr verächtlich. Und ich dachte, das müssen wir alles channeln, intuitiv, tralala. Seitdem ich ein iPhone habe, das Samurai-Schwert des modernen Mannes, wäre ich ein richtiger Computerfreak. Was diese Computer für einen Vorteil haben, ist, dass auf Holgers Homöopathieprogramm 4.500? Mhm. 4.500 Mittel drauf sind. Und jedes Jahr werden es mehr. Das heißt, vor 5 Jahren hätte ich meine ganzen unterdrückten Schöpfer noch nicht mit Titanium Metallicum heilen können, weil vor 5 Jahren gab es noch nicht die Titanium Metallicum Arzneimittelprüfung, wo das Symptom entstanden ist, Angst vor hellem Licht. Jetzt gehe ich in die entsprechenden Repertorien. Ohne Titanium Metallicum zu kennen, finde ich das Symptom. Ah, wunderbar. Sage zu Holger, Holger, alle Symptome auswerfen, die Titanium Metallicum hat. Ich will die studieren. Gehe zu meiner Sekretärin und sage, Irmchen, Wikipedia, alles raussuchen über Titanium Metallicum. Sage zu André, aus dem Scholten, alles rauskopieren, was der über Titanium Metallicum hat. Und das ist jetzt seit gut 3 Monaten beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Mittel und jetzt weiß ich da ganz viel drüber. Also prozessorientiert arbeiten heißt auch, nie aufhören zu lernen. Die klassischen Homöopathen arbeiten ganz oft nur mit den Mitteln, mit denen Hahnemann gearbeitet hat. Und die reichen denen. Der prozessorientierte Homöopath muss offen sein. Zwanghafte Offenheit ist ein Symptom der prozessorientierten Arbeit. Das heißt, ich kann nicht sagen, das reicht mir. Damit würde ich statisch werden. Damit würde ich zum Nomaden, vom Nomaden zum Sesshaften werden. Damit würde ich den Prozess verlassen. Das heißt, der Prozess zwingt mich, offen zu sein und alles zu prüfen und alles anzugucken, was neu auf mich dazukommt. Und ich sehe, dass es ein ganz großer Nutzen ist für meine Patienten. Also ich habe in den letzten Jahren Mittel erforscht wie Positronium. Ich habe völlig neue Aspekte von Plutonium Nitricum in die Homöopathie reingebracht. Mir verdankt die Homöopathie eine Seite des Midorinum-Bildes. Das gab es nicht hier vor unseren Forschungen an der Schule. Wir haben Hyoscyamus zu einem führenden Mittel in der Homöopathie für Frauen gemacht, die sich ihrer sexuellen Kraft ihr Leben lang geschämt haben. Wahnidee ist eine Nutte. Das haben wir hier entwickelt, wir erforscht, wir in die Homöopathie gebracht. Im Bomart stehen Symptome, die gab es nicht vor uns. Also das ist Prozess. Also ich habe da keine Angst. Erstmal glaube ich, dass der richtige Patient testet, wenn ich der richtige Klient bin. Und dann werde ich schon irgendwie einen Zugang zu ihm haben. Früher war das vielleicht anders. Früher sind warum auch immer manchmal Patienten zu mir gekommen, für die ich einfach nicht der Richtige war. Aber dann konnte ich ihnen nicht deswegen helfen, weil ich doof war, sondern weil ich nicht der Richtige war. Jetzt mit den Testungen merke ich, das merke ich auch in meiner Arbeit, kommen eigentlich immer mehr nur noch Patienten zu mir, wo ich wirklich merke, ja, das stimmt. Früher hatte ich viel öfter das Gefühl, das stimmt nicht. Und dann dachte ich irgendwie, das liegt irgendwie an mir oder ich habe eine Macke oder ich bin zu doof. Heute weiß ich, ich bin nicht zu doof. Ich bin überhaupt nicht doof. Ich bin für jeden Patienten intelligent genug, für jeden. Der testet, dass ich der Richtige bin. Also, ich verstehe deine Fragestellung, aber ich kann dir einfach nur Mut machen. Wahnidee, alles bricht über dem Kopf zusammen und der kann es nicht mehr handeln. Hast du schon dein erstes Leitsymptom? Ja, nee, ich kann dir wirklich sagen, ist nicht schlimm. Ich merke einfach, es gibt ja ganz viele neue Mittel und ich merke einfach, ich resoniere mit bestimmten Mitteln und mit bestimmten Mitteln resoniere ich nicht. Und ich resoniere mit den Mitteln, die viel mit mir zu tun haben. Und das sind auch die Mittel, die nachher in meiner Praxis wichtig sind. Und es gibt andere Mittel, die wenig mit mir zu tun haben und die werden dann auch nachher in meiner Praxis nicht wirklich oft wichtig.
Das hat schon was damit zu tun, was ich selber auch annehme.
Na, das haben wir ja gerade ganz viel besprochen. Ich bin die Matrix, ich bin der Weg. Also ich kann dir sagen, also aus meiner Erfahrung ist diese Angst, die ich kenne, aber für mich eigentlich hat die sich als völlig unbegründet
Genau. Genau. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke. Frage beantwortet? Die nächste inspirative Frage. Wir haben noch eine halbe Stunde. Bitte schön.
Wie ist es denn, wenn man mitprüft, so als Prüfling, und dann eine Substanz bekommt? Wie lange hält die sich denn?
Unterschiedlich. Also es gibt ganz, das werdet ihr hier alles noch sehr minutiös lernen, es gibt ganz klare Anweisungen, wie man Arzneimittelprüfung macht. Sie werden euch demnächst noch ein Buch empfehlen, das Organon der Heilkunst. Das ist so das Gesetzbuch der Homöopathie, das hat der Samuel Hahnemann geschrieben. Und da steht zum Beispiel genau drin, wie man eine Prüfung macht. Ich will es mal nur andeuten. Wir würden uns jetzt entscheiden, wir prüfen Kakerlake. Kakerlake. Spannendes Mittel. Wahnsinnig viel Überlebenskraft, wahnsinnig sozial, wahnsinnig kräftig. La Cucaracha. Mein Lieblingsrevolutionär Francesco Panchovia, für den wurde ein Lied gesungen, La Cucaracha. Und da besingen sie, dass die Amerikaner immer dachten, sie haben ihn zertreten und zack, am nächsten Tag hat er sie wieder angegriffen. Wie eine Kakerlake. Sie dachten immer, sie haben den General geschafft. Pershing hat ihn verfolgt. General Pershing hat ihn verfolgt. Gegen die Pershings habe ich mal demonstriert vor vielen Jahren. Im Bonner Hofgarten. Zu Botzmusik habe ich gegen Pershings demonstriert und hatte meine Freundin Anna auf den Schultern, weil die war so klein und konnte nicht zur Bühne gucken. Werde ich nie vergessen. Pershing. Und General Pershing hat Panchovia verfolgt, hat immer gedacht, er hat ihn zertreten, hat immer gedacht, er hat, und dann, bah, war der General wieder da. Ja, wir prüfen jetzt Cucaracha, La Cucaracha. Wir würden La Cucaracha prüfen in C30 und Hahnemann gibt uns die Anweisung, dass wir erstmal nur prüfen, wenn wir halbwegs gesund sind. Also wer von euch gerade psychotisch ist, wer gerade Krebs hat, wer gerade total melancholisch ist, der würde nicht mitprüfen. Aber alle normal Verrückten würden eine Kugel kriegen. Erstmal alle nur eine Kugel. Dann wollen wir erstmal gucken, was passiert. Und die jetzt, du würdest vielleicht sofort träumen, du bist Frida Kahlo und malst ein Panchovia-Bild nach dem anderen, dann würde ich wissen, Mensch, Anne, hohe La Cucaracha-Resonanz. Und dann würde ich dir nichts weiter geben. Dann würde ich warten, so lange, wie, und du fängst damit einmal an, wie heißt das, was tanzen die da unten? Du würdest mit einmal anfangen, Flamenco zu tanzen, und dann würdest du Verlangen haben, Filme über Stierkampf zu sehen. Vorher warst du Veganerin, man durfte nicht mal Lederschuhe tragen. Mit einmal sagst du, Andreas, seitdem ich deine Kakerlake nehme, will ich von morgens bis abends Stier kämpfen, und jetzt habe ich schon in Ronda, in einer Bezirkszeitung annonciert, suche Torero als Partner. Also Andreas, was passiert denn da mit mir? Und dann würdest du erstmal nichts kriegen, keine Substanz mehr. Und wir würden es wirken lassen. Hahnemann sagt, es sind die Sensiblen, die mit dem Mittel resonieren. Die brauchen eine Gabe und dann geht die Post ab. Und dann würdest du vielleicht 14 Tage zwei, drei Toreros kennenlernen. Und dann würde die Wirkung wieder abflachen. Sagst du, ja, Andreas, jetzt ist irgendwie vorbei. Dann würde ich dir ein Kügelchen C200 geben. Und würde gucken, was damit passiert. Und dann würde ich das so weitermachen, immer so lange, wie du reagierst. Bis du sagst, zeig die Schnauze voll. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich auch mal wieder einen Gärtner. Immer diese Toreros. Ess jetzt nur noch blutiges Fleisch irgendwie. Früher war ich immer im Bioladen, habe mir so eine Knusperrolle geholt. Jetzt gibt es jeden Mittag 400 Gramm. Und letztens habe ich mir Stierhoden bestellt. Andreas, irgendwas stimmt nicht. Das bin nicht mehr ich. Dann würde ich sagen, gut, dann geben wir jetzt nichts mehr. Dann gibt es die anderen. Die kriegen dieses Kügelchen, kommen nach 3 Tagen. Nichts passiert. Ich sage, gut, jetzt nehmt ihr mal jeden Tag zweimal ein Kügelchen C30. So lange, bis irgendwas passiert. In dem Moment, wo was passiert, sofort Stopp. Manche nehmen es 3 Tage, dann passiert was. Manche nehmen es 4 Tage, dann passiert was. Andere nehmen 14 Tage, passiert nichts. Bei denen, nach denen bei 14 Tagen nichts passiert, weißt du, keine Resonanz. Die anderen, die was nehmen, nehmen es so lange, bis was passiert. Und dann warten sie ab, bis das, was passiert, wieder zu Ende ist. Und das protokollieren sie. Und dann kriegen sie die nächste Potenz. Und man legt ja vorher fest, wir prüfen jetzt zum Beispiel ein wahnsinnig spannendes Mittel. Da könntet ihr eigentlich alle dran teilnehmen an der Prüfung. Wir prüfen jetzt Rattus norvegicus. Norwegische Wanderratte. Ah, ist fast so toll wie La Cucaracha. Fast so toll. Milch, Milch, Milch. Es gibt auch Rattenblut, aber die werden die Milch nehmen. Träume ist Gott. Träume ist Gott. Norwegische Wanderratte, wissen wir schon, hat den Traum ist Gott. So, und dann werden die das so nehmen und dann wird es gesammelt. Man trifft sich dann jede Woche und dann sagt immer jeder, was habe ich für neue Symptome gekriegt? Verlangen nach Toreros zum Beispiel. Nicht jetzt bei Ratte, da hast du wahrscheinlich dann Verlangen nach Wikingern. Oder Verlangen nach Leuten, die die Arme voller Runen haben. Oder seitdem ich die norwegische Wanderratte nehme, habe ich jetzt schon den 3. Mann kennengelernt, der Thorsten heißt. Stein des Tors. Oder mit einmal flattern mir ständig Reiseprospekte über Norwegen ins Haus. Irgendwie sowas. Ja, und es wird dann gesammelt. Also alles, was passiert ist, und es wird aber auch gesammelt, alles, was an Symptomen verschwunden ist. Weil ganz viele Leute werden auch während Prüfungen von Symptomen geheilt. Darum nennen wir das ja an unserer Schule nicht mehr Arzneimittelprüfung. Wir nennen das Substanzbegegnung. Ich begegne der Substanz. Manche prüfen, manche werden geheilt. Manche werden zum Teil geheilt, zum Teil prüfen sie. Wir begegnen. Wir machen mehr wie nur prüfen. Wir begegnen der Substanz. Ja. Frage beantwortet?
Mir ging es darum, ja, ob es, wenn jetzt was Schädliches passiert, etwas, was man als unangenehm empfindet, kann man das dann unterbrechen?
Sofort. Oder? Sofort. Es gibt Methoden, sofort zu unterbrechen. Aber weißt du, ich habe in meinem Leben, ach, wie viele Prüfungen habe ich gemacht. Da ging es schon manchmal ziemlich zur Sache. Und da gab es auch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Aber so ein Prüfer ist ein Hero. Man geht ja in eine Prüfung, damit auch was Schlimmes passiert. Weil wir wollen ja Informationen, mit denen wir dann heilen. Aber ich kann dir sagen, es ist noch nie jemand bei einer Prüfung gestorben. Und alle schrecklichen Symptome, die ich in Prüfung gekriegt habe, sind spätestens nach Absetzung der Arznei und einer großen Kanne frisch gebrühten Espresso wieder verschwunden. Also ich musste weder Kampfer nehmen noch irgendwas anderes. Also ich bin da immer wieder auch gut rausgekommen. Ja, ja, das sind schon harte Gerüchte. Also ich sag mal so. Es gab hier mal eine Kollegin, die Kollegin gibt es immer noch. Die hat inzwischen eine wunderbare Prothese und keinerlei Schwierigkeiten mehr mit ihren Zähnen. Es gab hier mal eine Kollegin, die war in ihrer Jugend aktive Anarchistin, hatte Kontakt zum bewaffneten Kampf, war mit bei den Primärbesetzern der Hafenstraße und war echt hardcore. Sie war hardcore und sie war auch als Homöopathin hardcore. Sie hat mal 10 Jahre die Tür gemacht in einem der härtesten Lokale, die wir hier in Berlin haben, als Frau alleine. Also, wie nennt man das? Türsteher. Als Frau alleine. Es gab nie Probleme. Nie. Sie war Großmeisterin im Winzun. Also sie war in der Lage, einen Kehlkopf in 0, nicht zu triturieren. Und das hat sie einfach ausgestrahlt. Sie war nicht besonders groß. Die sieht nicht so besonders aus, oder? Bisschen pummelig. Sie hatte eine ganz schwere syphilitische Erberkrankung. Eine sehr, sehr schwere syphilitische Erberkrankung. Also sie war syphilitisch krank. Also jetzt nicht an Syphilis, aber an einer Erkrankung, die auf Syphilis zurückzuführen ist. Es gab Syphilis in ihren Ahnenreihen. Und dann hat sie etwas gemacht, was an diesem Haus nie mehr passieren wird. Sie war damals schon erfahrene Heilpraktikerin. Sie hat gesagt, Andreas, ich möchte meine Plutoniumprüfung machen. Und da möchte ich hier einen Vortrag drüber halten. Ich sagte, ja, okay, du weißt ja, wie das funktioniert. Du hast es ja von mir gelernt. Und wenn du dich an das hältst, an was du dich, was du von mir gelernt hast, darfst du das machen. Nun kannst du aber irgendwie, na, fast RAF-Kämpferin, fast, nicht sagen, wie sie ihre Arzneimittelprüfung machen soll. Das heißt, sie hat das Zeug geschluckt und hat kein Gesetz beachtet, was im Organon steht und was sie von mir gelernt hat. Keins. Sie hat es einfach geschluckt und durch und durch und durch. Sie hat Homöopathie betrieben wie bewaffneten Kampf und nicht wie, was Homöopathie eigentlich ist, eine tantrische Liebesbegegnung. Sie hätte bei Auftreten der allerersten Symptome sofort stoppen müssen und mich anrufen müssen. Weil das Plutonium war kein Prüfungsmittel für sie, sondern war ein Mittel, mit dem sie, wenn sie es richtig angewendet hätte, vielleicht ihre Syphilis heilen können. Aber sie hat es nicht richtig angewendet. Sie hat sie geschluckt, sie hat eine Erstverschlimmerung gekriegt. Und sie hat das Mittel in die Erstverschlimmerung hineingenommen und genommen und genommen und genommen und genommen und genommen. Sie hat einfach ganz zentrale homöopathische Fehler gemacht. Und dann ist ihr Kiefer explodiert. Sie hat eine totale Aktivierung ihrer Syphilis gekriegt. Ich hätte ihr nach den ersten Verschlimmerungssymptomen sofort das Mittel verboten, und hätte ihr für die aktive Syphilis Mercurius gegeben. Was sie denn ein halbes Jahr später, nachdem sie diesen furchtbaren Vortrag hier gehalten hat, dann auch genommen hat. Und jetzt sind ihre Zähne gesund. Die noch da sind. Aber dafür kann die Homöopathie nicht. Und dafür kann die Arzneimittelprüfung nicht. Ein guter französischer 100-Euro-Rotwein ist nicht gefährlich. Wenn ich mir davon aber innerhalb von 2 Stunden 10 Flaschen gebe, sterbe ich. Also, solche Fälle gibt es natürlich immer wieder. An der Samuel-Hahnemann-Schule machen die Prüfung, dass den Leuten die Zähne ausfallen. Unsere Konkurrenz benutzt solche Dinge gerne. Der Krüger redet ja nur über Sex im Unterricht. Wobei, ich würde das überhaupt nicht machen. Ich bin einfach offen für die Exkorporationen, die auf mich gelegt werden. Ja, ja, aber du. Ich meine, was an der Geschichte dran ist, ist, wir haben da total gut gelernt, wie man total falsch mit Homöopathie umgehen kann. Das haben wir gelernt. Und ich habe der Kollegin gesagt, du, ich bin echt ein bisschen sauer auf dich. Weil es hat sich so angehört, als wenn ich dir gesagt habe, du sollst es so machen. Aber das stimmt einfach nicht. Ich habe dir gesagt, melde dich sofort, wenn irgendwas schlimmer wird. Hat sie nicht gemacht. Kamikaze. Plutonium ist ja das Mittel für die Maoris. Plutonium ist das einzige Mittel, träumt von Maoris. Und wenn du weißt, wie Maoris so gelebt haben und wie Maoris so gekämpft haben, dann weißt du, wie diese Kollegin ist. Ja, das zu deiner Frage. Nee, es war ja keine Prüfung. Ja, aber es war keine Prüfung, weil in einer Prüfung kriegst du Symptome, die du nicht hast. Was sie erlebt hat, war eine Erstverschlimmerung, auf die nicht leger Artes reagiert wurde. Es war keine Prüfung, die hat nicht geprüft, die hat ihre Syphilis aktiviert. Wenn du jetzt meinetwegen einen super Gebiss hast, nie was gehabt und du prüfst Plutonium Nitricum, dann wirst du vielleicht ein bisschen Zahnfleischentzündung kriegen. Maximal, du setzt das Mittel ab, nach 2 Tagen ist es weg. Aber dir fängt nicht an, deinen Kiefer zu faulen. Der Kiefer fault nur, wenn die Syphilis schon in deinem Kiefer drin sitzt und du dann das Mittel zu lange nimmst. Dann passiert sowas. Es war einfach ein Fehler. Du kannst dich auch mit dem besten 100 Euro Rotwein zu Tode saufen. Kannst du. Musst nur noch trinken. Du kannst dich auch mit Meerrettich umbringen. Wenn du dir Meerrettich aus dem Bioladen IV injizierst, wirst du wahrscheinlich sterben. Wirst du wahrscheinlich sterben. Wirst du wahrscheinlich sterben. Gut. Wenn du solche Gerüchte nochmal hörst, greifst du sofort ein. Ja, aber da ist ja nichts mehr drin gewesen in dieser Arznei, was strahlt. Ab D28, glaube ich, Lochschmidtsche Zahl, ist nichts mehr drin. Also da hat nichts mehr gestrahlt. Naja, C200, da strahlt doch nichts mehr. Es strahlt schon nichts mehr ab D28. Schwachsinn, ich habe mit Plutonium schon die besten und schwersten Krankheiten geheilt. Ich habe ganz viel Plutonium. Ich möchte jetzt nicht mehr diese Exkorporation. Plutonium hat zum Beispiel, ist das einzige Mittel in der Rubrik träumt von Riesenpenissen. Das einzige Mittel in der Rubrik, steht nur ein Mittel drin, träumt von Riesenpenissen, Plutonium Nitricum. Gibt nur ein Mittel, was von Riesenpenissen träumt. Midorinum träumt, hat 2. Aber von Riesenpenissen träumt nur Plutonium Nitricum. Und ich habe, seitdem ich das Mittel kenne, bestimmt in den letzten 5 Jahren, 4 Frauen in der Praxis gehabt, die zu mir kamen und die gesagt haben, Krüger, frag mich nicht warum, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe so ein knackiges Schnuckelchen da neben mir zu liegen, aber es passiert nichts mehr. Ich weiß auch nicht warum. Hab aber auch auf keinen anderen Lust. Ist einfach weg. Ist weg. Weg. Kannst du die Rubrik nehmen? Fehlendes sexuelles Verlangen? Stehen 50 Mittel drin. Aber, Krüger, du hast mich doch, als wir uns am Telefon verabredet haben, zu diesem Erstanamnesetermin, hast du doch gesagt, ich soll, bis wir uns treffen, um einen Traum bitten. Und stell dir mal vor, Krüger, ist mir ein bisschen peinlich. Habe ich noch nie geträumt in meinem Leben. Aber letzte Nacht träume ich, ich gucke bis zur Decke. Krüger, was heißt denn das? Habe ich eine Hormonstörung? Sag ich, nein. In diesem Traum gibt dir deine Seele die Information, du hast eine wahnsinnig starke Animus, Sexualität. Und die will sich dir zeigen. Und deine Seele will, dass du diesen Traum kriegst und mir erzählst. Weil deine Seele weiß, dass ich vor Riesenpimmeln keine Angst habe. Und darum erzählst du mir diesen Traum. Und daraufhin gebe ich dir Plutonium Nitricum. Und mit einmal sagt sie, Krüger, ist ja irre. Was war denn das? War das irgendwas Hormonelles? Sag ich, nee, warum? Mein Schnuckelchen ist grün und blau. Ich bin da irgendwie 2 Stunden nach meiner Plutonium-Nitrikum-Gabe über den hergefallen. Da ist fast nichts von ihm übrig geblieben. Kann ich das jetzt 3-mal täglich nehmen? Sag ich. Wollen wir das Schnuckelchen nicht überbelasten? Verstehst du? So ist es. Sie wusste, ich habe vor diesem Traum keine Angst. Hätte sie vielleicht ihrer alten Homöopathin nicht erzählt. Weil die gewusst hätte, dass die alte Homöopathin bei dem Traum sofort einen Asthmaanfall kriegt. Es gibt viele Träume, die erzählen die Patienten ihren Homöopathen nicht, weil sie spüren, der würde sie für den Traum verachten. Ich freue mich über so einen Traum. Ich freue mich eigentlich fast über alle Träume. Bei mir darf man auch im Traum seine Kinder essen und dann ist es nicht schlimm. Dann ist es nicht schlimm.
Das ist auch das Schöne an der neuen Homöopathie. Das sind nicht die Homöopathen, die den Stock steif an ihren Anzügen hängen und dann etikettiert sind, sondern,
Diesmal tragst du ja rote Schuhe. Meine Frau sagt immer, wie kannst du mit den Dingern auf die Straße gehen? Aber ich liebe die. Sonntag bin ich spazieren, dann Kniebundhosen und diese roten Schuhe. Meine Frau wollte nicht neben mir laufen. Ich sagte, Schätzchen, da musst du jetzt einfach mitleben. Ich kann mir noch meine rote Nase aufsetzen, denn es ist noch Lust. Ja. Auch ein Leitsymptom von Midorinum zieht sich immer total daneben an. Verzieht sich immer. Ich kann auch zu einer Kniebundhose ein Hawaii-Hemd tragen, finde ich total schick. Und dann rote Schuhe. Geil. Total geil. Midorinum ist vieles, aber nicht ästhetisch. Reich und unästhetisch. Das sind die Wohnungen, dann kommst du in diese Wohnung, so russische Mafia, und dann hängt ein Picasso neben eine Kopie eingeschweißt aus der Morgenpost. Und beides ist ihm wichtig. Der Picasso und die Kopie. Und die hängen nebeneinander. Würde so ein Ästhet nie machen. Das ist mir völlig egal. Ja, wie kommen wir eigentlich jetzt schon wieder darauf? Das war eine gute Frage. Hat mich sehr inspiriert. Wer hat denn eigentlich die Frage gestellt? Egal. Ach ja, wegen unserer Anarchistin. Ja. Aber es geht ihr total gut. Ich habe sie letztens getroffen. Sie hatte mich eingeladen, an einer Schule, wo sie unterrichtet, einen Vortrag zu halten. Oh, schönen Tag verbracht. Hat sich nochmal entschuldigt für das Ding. Und für die Gerüchte, die dieses Ding hier entfacht hat. Und hat mir erzählt, sie hat jetzt wunderbare Prothetik und geht ihr gut. Und Zahn ist gut und Kiefer fault nicht mehr und alles. Ja, ja, bitteschön. Also, ich will keine Frage. Nö, frag ruhig. Ja, ererbte Syphilis.
Sie könnte ja jetzt auch ererbt Tuberkulose.
Dann hättest du ein anderes Mittel gekriegt.
Oder Krätze.
Ne? Sie kann alles ererbt haben.
Genau, kann alles ererbt haben. Was versucht man dann zuerst zu heilen?
Das, wo das Energiesystem nachschreit. Also, Beispiel. Nein, dann das, was aktuell ist. Das siehst du ja an den Symptomen. Du musst immer rauskriegen, welche miasmatische Ebene ist aktiv. Für die, die testen, ist es total einfach. Ich teste Miasma, okay, und dann teste ich, welche ist die akute miasmatische Ebene. Und dann weiß ich, ich brauche ein syphilitisches Mittel, ich brauche ein zoorisches Mittel, ich brauche ein psychotisches, ein parasitotisches Traktat. Wie man das rausfindet, lernst du, mach mal ein bisschen Werbung für Holger, wenn du dir diese wunderbaren CDs unserer homöopathischen Sonntage. Wir haben jetzt das ganze Miasmenfeld sonntags durchgearbeitet und wir machen als letztes die Karzinose am kommenden Sonntag. Und da lernst du, woran erkennst du die akute miasmatische Ebene. Dann fängst du mit dieser Ebene an, behandelst diese Ebene so lange, bis die nächste Ebene aktuell wird. Und dann behandelst du so lange, bis er irgendwann bei der Psora ankommt und dann kriegt er Sulfur und dann ist er miasmatisch erstmal gesund. Dann braucht er vielleicht ein anderes Format. Und wenn du testest, testest du einfach. Das ist die im Augenblick aktuelle miasmatische Ebene.
Und jetzt zeigt sich irgendwie.
Sie zeigt sich und du lernst hier, wie sie sich zeigt. Also ich weiß jetzt nicht, weil ihr macht hier eine Ausbildung in prozessorientierter Homöopathie. Da wird die Miasmatik nicht so intensiv behandelt. Aber ich denke, wer diese Sonntage hört, der kriegt da schon einen guten Eindruck. Und dann geht man noch zu unserem Björn Kuhfuß. Das hast du auch aufgenommen, wa?
Also Martin hat es aufgenommen. Aber
Martin hat es aufgenommen. Gut, dann hat es Martin. Also dann geht man noch zum Björn Kuhfuß, macht das Einführungsseminar in die Miasmatik. Und dann kann man schon behandeln. Apropos zum Thema Traumdeutung. Ihr werdet auch in eurer Protzium-Ausbildung jetzt nicht zu hochqualifizierten Traumdeutern ausgebildet. Reicht einfach die Zeit nicht. Es gibt ein sehr schönes Traumseminar, was Holger von mir hat. Wie viele CDs sind es?
Das sind vier Abende.
Vier Abende. Ja. Und in diesen vier Abenden, an praktischen Beispielen, erkläre ich, wie ich in meiner Praxis mit Traumdeutung umgehe. Ich habe es von der Gabriele Katterfeld-Richter gelernt. Das war eine Frau, die hat hier bei uns an der Schule viele Jahre jungianische Psychotherapie unterrichtet. Und ich mache eigentlich jungianische Traumarbeit. Und das ist eine schöne Geschichte. Das sind jedes Mal 3 Stunden, ne? Ja, 12 Stunden. So eine Urlaubsfahrt. Berlin, Bozen. Kann man schön hören. Ich höre auf meinen Urlaubsfahrten immer CDs, immer. Ich habe jetzt im Sommerurlaub habe ich auf der Hinfahrt ein Hörbuch gehört und auf der Rückfahrt ein Seminar über Segal-Homöopathie. Sehr spannend. Ja. Frage beantwortet? Gut. Eine Frage haben wir noch. Ihr könnt inspirierende Fragen stellen. Ich bin auch überhaupt nicht müde. Ich bin normalerweise um 10 müde. Ich glaube, nächste Woche bin ich schon wieder bei euch, wa? Nee. Nee? Aber bald? Nee? Ach so, gut. Bald, ist doch bald. Ist bald. Ja, hat noch einer eine Abschlussfrage?
Also, nicht wichtig, aber ich finde es trotzdem interessant. Du hattest vorhin gesagt, man fragt dann eben, oder der Patient muss sich eigentlich selber fragen, warum er diese Erkrankung hat, zum Beispiel die Frau da mit der Arthrose im Knie. Und da hattest du so ganz kurz erwähnt, oder Fußpilz. Und ich fände es jetzt spannend, warum man einen Fußpilz kriegen muss.
Ja. Weil man keine klaren Ich-Grenzen hat. Weil man in seiner Hülle, in seinem Wesen, hauptsächlich durch Seelenverluste, einen Platz anbietet, in den was Fremdes hinein kann. Da müsstest du die CD hören, homöopathischer Sonntag, Parasitose. Pilze sind ähnlich wie Dämonen, und ehrt die bundene Seelen Parasiten. Es gibt auch parasitäre Partner. Da sagt man, meine Männer, habe ich schon ganz oft gehört, die sind wie Zecken. Die saugen mich aus, ist auch ein parasitotisches Symptom. Das wichtigste Mittel gegen die Parasitose, Natrium Muriaticum, ist das wichtigste Mittel für Frauen, die immer wieder an Männer kommen, die sie einfach abzocken, aussaugen, wie Zecken sind. Das ist ein Parasitosesymptom. Und wenn jemand einen Fußpilz hat, hat er meistens eine parasitotische Seele. Dann muss man seine Seelenverluste zurückholen, dann muss man ihn entsetzen, dann muss man die erdgebundenen Seelen nach Hause bringen, dann muss man ihm parasitotische Mittel geben und dann kommt er aus der Parasitose raus. Dann verschwindet der Fußpilz und er kriegt vielleicht einen tuberkulinischen. Für jede Krankheit gibt es einen Sinn. Schöpfung ist intelligent. Les mal die Avatar darüber. Schöpfung ist intelligent. Selbst Krebs ist intelligent. Gut, schön. Ja, dann freue ich mich. Was machen wir eigentlich nächstes Mal? Was haben wir wieder für ein tolles Thema? Petra sucht immer so tolle Themen für mich aus. Wie? Ganzheitlichkeit. Ist ja wieder ein Thema, mein Gott, Ganzheitlichkeit. Ihr werdet schon die richtigen Fragen stellen. Ich habe die ganz klare Schöpfung, ihr stellt die richtigen Fragen und dann könnt ihr gar nicht anders wie die richtigen Fragen stellen. Gut, wunderbar. Wenn du bitte so lieb bist, noch zu mir kommst.